Willkommen zurück bei Ostgays, eurem Podcast über deutsch-osteuropäische Perspektiven aus queerer Sicht. Mein Name ist Kai. Es hat ein Weilchen gedauert mit der Episode hier. Das Leben ist dazwischen gekommen. Doch wer es von euch mitbekommen hat, ich war letzten Monat zu Besuch beim wundervollen Ostblock-Podcast. Vielen Dank nochmal dafür an die beiden Hosts. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, heute geht es aber weiter mit einer neuen Episode Ostgays. Und für meinen heutigen Besuch musste ich erstmal ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen. Dazu verrate ich auch gleich noch etwas mehr, doch zum Eingrooven gibt's erstmal unsere altbekannten Garage Industrial Pop Sounds. Zu Besuch ist heute Noah da. Noah und ich kennen uns weder lange noch wirklich gut. Wir lernen uns quasi heute in dieser Episode mehr kennen. Und der Grund dafür ist, dass wir uns lediglich über Instagram kannten bisher. Das mag jetzt vielleicht für viele jetzt nicht so die krasse Neuerung sein, denn ich glaube, Leute lernen sich über Social Media kennen. Bei mir ist das eher selten der Fall. Doch bei Noah und mir war es so, dass einige Texte hin und her gingen und ich dann einfach dachte, weißt du was, frag mal einfach, ob die Person Lust hätte, mit ihr zu sprechen, sich mit ihr auszutauschen. Noah hat zugesagt und bevor ich zu viel verrate, Noah, möchtest du vielleicht ein paar Worte zu dir selbst sagen?
Ja, klar, gerne. Hallo, ich bin Noah. Ich lebe in Hamburg, habe Geschichte studiert und arbeite momentan in der politischen Bildungsarbeit. Und ich freue mich auch total, dass ich hier bin und genau, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich finde es auch im Moment einfach so spannend, was online passiert, irgendwie in dieser ganzen Post-Ost-Bubble. Und es ja, ist gerade für mich eine aufregende und auch wertvolle Zeit. Und ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ja, ich kann es nur zurückgeben. Das ist, es passiert gerade irgendwie viel. Ich habe das auch gemerkt, so seit dem Podcast-Launch, dass so die Post-Ost-Bubble auch wirklich total warm auf mich zugekommen ist und ich, ja, genau so Menschen wie dich kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich finde es ja immer so ein bisschen komisch. Vielleicht liegt das auch so an der Generation, wenn man so sagt, über Instagram lernt man Leute kennen. Aber es passiert. Also, ja, so haben wir uns heute gefunden. Ist auch total irgendwie lustig. So, also ich erinnere mich noch, als ich den Podcast quasi gelauncht habe, habe ich eine Nachricht von dir bekommen, in der du geschrieben hast, dass du, ich glaube, entweder das war wegen dem Intro, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass du sehr gut relaten kannst, weil auch deine Familie oder ein Teil deiner Familie aus der Nähe von Katowice kommt, ähnlich wie bei mir. Und dann stelle ich einfach mal so gleich die erste Frage in den Raum. Wie sieht es dann so bei dir aus? Also wo verortet sich deine Familie? Wo ist deine Familie geografisch so in Polen? Vielleicht ein paar Sätze erstmal dazu.
Ja, klar. Also meine Familie kommt aus der Nähe von Katowice. Also ich bin in Ruda geboren und wir haben in Bytom gewohnt. Und als ich 3 Jahre alt war, sind wir mit unserer Familie dann nach Deutschland emigriert. Und quasi die ganze Familie. Also ich habe jetzt auch keine Verwandten mehr in der Nähe von Katowice. Es sind eigentlich, ja, wir sind eigentlich alle in Deutschland.
Ah, und wie ist dann so, wenn du sagst, dass deine ganze Familie hier in Deutschland wohnt, wie ist denn heute noch so oder über die Jahre die Verbindung zu Polen geblieben? Also ist die geblieben, diese Verbindung über die Jahre? Wie war das denn bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann mich zwar nicht an die Jahre erinnern, so von 0 bis 3 natürlich, aber wir haben dann über viele Jahre hinweg immer Urlaub in Polen verbracht, dann an der Ostseeküste in verschiedenen Städten. Und da habe ich halt ganz viele Erinnerungen an Urlaub, an Sonne, an das Meer. Und ja, genau, das ist irgendwie das, was mich lange Zeit mit Polen verbunden hat. Und das war aber auch immer gekoppelt natürlich an meine Eltern. Weil als Kind kannst du dir natürlich nicht aussuchen, wo du Urlaub machst, aber so genau habe ich quasi jedes Jahr auch so diesen, ja, Polen-Bezug gehabt und irgendwie die ganze Zeit Polnisch gehört und das war halt sonst im Alltag nur etwas, was zu Hause gesprochen wurde und nicht nur, also teilweise haben meine Eltern auch versucht, Deutsch und Polnisch quasi zu mischen, damit ich zu Hause quasi auch Deutsch höre und spreche und es quasi leichter habe dann in Kindergarten, Schule. Ja.
Seit wann kennst du eigentlich, ich finde das nämlich immer dann so spannend, so in dem Bezug, seit wann kennst du eigentlich den Begriff Postost? Also seit wann ist der dir bekannt?
Oh, eigentlich erst seit letztens. Also ich meine, seitdem irgendwie so, ja, hauptsächlich auf Instagram verschiedene Leute Sachen veröffentlichen. Seitdem kenne ich quasi diesen Post-Ost-Begriff und die Diskussion darum, wer ist alles damit gemeint, wer fühlt sich davon irgendwie angesprochen, was haben wir irgendwie für Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten und genau, was ist mit Antislawismus? Ist das etwas, was quasi die Post-Ost-Community in Anführungsstrichen gemeinsam hat? Genau, also ich müsste gucken, aber ich glaube, das ist erst so letztes dieses Jahr quasi so ein Begriff für mich geworden. Aber es ist auch eine super spannende Sache, weil jetzt habe ich das Gefühl, neben so verschiedenen politischen Bewegungen ist das etwas, was ich, wo ich jetzt irgendwie merke, das ist auch eine Art von Emanzipation, die ich jetzt ja, für mich entdecke und wo ich mir denke, hey, davon bin ich irgendwie auch betroffen. Ich bin auch Teil irgendwie vielleicht von dieser Community und kann auch ja, mich austauschen mit Menschen über quasi diesen Teil meiner Identität.
Ja, es ist so sehr spannend zu sehen. Man hat irgendwie genau durch so einen Begriff wie Postost oder eben auch Antislawismus einfach Begriffe, die gewisse Erfahrungen irgendwie auch so festhalten, die man dadurch verstehen kann. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich meine, durch meinen Nachnamen und auch vielleicht auch so durch mein Aussehen, ja, ich wurde immer recht deutsch gelesen. Also das Polnische war immer eher so, wenn ich wollte, versteckt, sage ich mal. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich das irgendwann mal so verstecken wollte, aber ich habe so dieses Antislawismus-Ding und so diese Sache mit der Diskriminierung, die man eben als Mensch erfährt in Deutschland, ja, wenn man irgendwie slawische Wurzeln hat, jetzt auch aus Polen zum Beispiel kommt, das war immer irgendwas, was eher meine Eltern erlebt haben. Jetzt habe ich die Begriffe dafür. Ich finde das auch so super spannend. Und ich habe aber die Frage an dich gestellt, weil du meintest, du hast Geschichte studiert und ich war
Ja.
einfach so neugierig, ob sowas vielleicht nicht mit den Begriffen jetzt wie Postost oder Antislawismus irgendwie je nach Schwerpunkt im Studium vorkommen kann. Also gibt es solche Diskurse, wenn man jetzt Geschichte studiert, mal ganz plump gefragt.
Also auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was du genau, wo du deinen Schwerpunkt setzt. Und für mich war halt ein Schwerpunkt Nationalsozialismus, Shoah und jüdisches Leben in Polen. Und ja, und da habe ich mich natürlich auch mit Antislawismus und ja, diesen Teil dieser rassistischen Ideologie im Nationalsozialismus beschäftigt. Weil wenn man sich halt da, dann durchliest, wie Menschen kategorisiert und abgewertet worden sind in der Nazizeit, wird eben diese Sache aufgemacht von, ja, in Anführungsstrichen SlawInnen sind quasi keine, in Anführungsstrichen Arier. Und diese Abwertung von slawischem Leben war halt da und die hat dazu geführt, dass Menschen verfolgt worden sind und dass zum Beispiel in Konzentrationslagern es eine absolute Hierarchie gab, je nachdem, also zum Beispiel westeuropäische Gefangene aus Frankreich hatten ganz andere Lebensbedingungen und auch Überlebenschancen als zum Beispiel Menschen, die aus der Sowjetunion kamen. Und das ist eigentlich nur darin verankert, dass es halt dieses rassistische System gab, was quasi slawische Menschen ja, als ja, nicht vollwertige Menschen kategorisiert.
Und würdest du, genau weil das Wort Rassismus gerade so aufgekommen ist, verstehst du gerade diese Diskrepanz, die auch so läuft in dieser Debatte? Also inwiefern man Rassismus benutzen möchte, wenn man von weißgelesenen Menschen spricht? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, als ich von dem Begriff erfahren habe, Antislawismus, was wirklich dieses Jahr war, auch durch Social Media und ich dann in dem Bezug genau Rassismus gehört habe, waren bei mir irgendwie bestimmt wie bei manch anderen Menschen gleich solche Alarmglocken, ne? So zu hören, wo ich so dachte, oh, das irgendwie stimme ich da nicht so ganz überein. Jetzt ist es natürlich so, je mehr ich mich in die Thematik einlese und je mehr ich diese Komplexität auch und von dieser Diskriminierungsform erlerne, mir erlese, merke ich, wie das schon in Richtung abdriften kann, dass man genau von Rassismus in diesem Bereich sprechen kann. Wie ist deine Meinung dazu, so aus historischer Sicht?
Naja, aus historischer Sicht, wenn man es quasi auf die Vergangenheit, wenn man auf die Vergangenheit schaut, denke ich, ist da gar keine Frage, ob es quasi Rassismus war oder nicht, weil so war die Kategorisierung durch die Nationalsozialisten. Aber was ja viel relevanter ist, was wir heutzutage damit machen, weil das ist ja eigentlich die Diskussion, die im Moment quasi in diesen verschiedenen Medien diskutiert wird, können wir es heute noch quasi antislawischer Rassismus nennen? Oder ist das nicht zutreffend? Und ich muss sagen, ich habe da auch nicht meine Meinung gebildet und würde sagen, so ja, das ist jetzt mein Standpunkt und den werde ich nicht ändern, weil die Diskussion ist zu frisch. Es ist einfach ja, alles im Prozess. Und meine erste Reaktion, als ich das erste Mal das gehört habe, hatte ich auch diese Abwehr und dachte mir so, oh, 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 man kann das doch nicht einfach Rassismus nennen. Aber dann habe ich mich halt auch beschäftigt mit verschiedenen Medien und habe gelesen, was verschiedene Menschen auch geschrieben haben, wie Erika Zinger oder Sergei Prokopkin. Und da muss ich sagen, waren so viele intelligente und reflektierte und facettenreiche Antworten dabei, dass ich auch ins Nachdenken einfach gekommen bin, weil man ja auch immer schauen muss, wo befindet man sich gerade. Und wir sitzen hier quasi in Deutschland und schauen quasi auf ja, die ehemaligen Post-Ost-Länder und müssen schauen, in was für einem Zusammenhang steht das quasi mit uns. Und wir können vielleicht nicht unbedingt ja, eine Rassismusdefinition nur verwenden, die sich ja, auf einen US-amerikanischen Bereich richtet. Was nicht heißt, dass man alles umwerfen muss oder dass ich jetzt so total sage, das ist jetzt der einzige Weg, das irgendwie so zu bezeichnen. Aber ja, ich habe sehr viel gelernt in letzter Zeit und bin da auch noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Nur ja, ich fände es gerade sehr spannend.
Ich denke, das ist so genau das. Man muss das immer so in Zusammenhang mit anderen Debatten genau stellen. Es scheint jetzt so, ja, weil ich glaube, durch Ereignisse jetzt auch, die in letzter Zeit passiert sind, die vor allem so anti-schwarzen Rassismus auch wieder sehr hervorgehoben haben, den Medien weltweit, ja, ich habe immer das Gefühl, dass der Mainstream von den Medien und ein großer Teil von den Medien dann immer so eingleisig fahren möchte. Wir haben jetzt diesen Begriff und der betrifft jetzt eine Gruppe, ja, beziehungsweise schließt weiße Menschen in dem Sinne aus, was super verständlich ist. Und plötzlich kommt die Debatte um Antislawismus und es ist wie, als würde man so eine Tür klopfen und sagen, ja, passt auf, aber vielleicht ist da doch noch mehr dahinter. Und ich stimme dir vollkommen zu, es ist eine frische Debatte. Eine frische Diskussion. Ich bin gespannt, wie das weiter verlaufen wird, auf jeden Fall. Ja.
Ja, also ich glaube, dass eine große Angst, die mit dieser Begrifflichkeit einherkommt, ist, dass Menschen befürchten, okay, wenn sich das jetzt quasi, wenn der Begriff facettenreicher ist und vielleicht ausgeweitet werden kann auf Menschen, die halt Antislawismus unter Antislawismus diskriminiert werden, dass es bedeutet, dass quasi der Kampf gegen Rassismus verwässert wird oder dass Leute dann sagen, ja, es gibt auch Rassismus gegen Weiße und dass man sich quasi in die Quere kommt in einem gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierungsformen. Aber ich glaube, dass das halt nicht hilfreich ist, weil es geht ja nicht darum, quasi so diese Diskriminierungsolympiade zu machen und gucken, wer hat es denn jetzt hier am schwersten und alle, die es nicht so ganz schwer haben oder die White Passing sind, die sollen sich jetzt mal zurückhalten. Ich glaube, dass es halt nicht förderlich ist, sondern dass es irgendwie besser ist, quasi Allianzen zu bilden und sich in der Verschiedenheit der Diskriminierungsformen halt zu ergänzen. Also was jetzt zu ergänzen, aber sich in den Kämpfen zu ergänzen und sich zu unterstützen und nicht quasi sich gegenseitig zu zerfleischen. Und das ist halt ja etwas, was ich schade finde, wenn man sich da so zerfleischt und nicht gegenseitig hochhält.
Ich denke, das ist genauso die Richtung, in die Diskurse gehen sollten. Man kann es wirklich nur wiederholen, wenn man um Antislawismus spricht, wenn man über Antislawismus spricht. Es ist sehr, sehr neu. Es ist wirklich, also es ist natürlich geschichtlich kein neues Phänomen, das nicht, aber die Debatte darum ist jetzt immer, immer weiter hochgekommen. Und deswegen ist es auch gut, dass man wirklich in vielen, ich sage ja, Medien in vielen Postosträumen es auch darüber spricht, so wie hier. Es ist ein Thema, das kommt einfach schon natürlich auf, würde ich mal sagen. Und ich danke dir sehr für deine Einsicht auch da rein. Wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Wir werden uns selbst am Laufen halten. Und ich glaube auch letzten Endes, es geht wirklich nicht darum, jemanden Diskriminierung abzusprechen oder sich in die Opferrolle zu setzen. Man muss mit Bedacht schauen, wie man gemeinsam Allianzen bilden kann. Ich finde, das ist wirklich richtig schön gesagt. Dafür danke ich dir. Und was ich jetzt aber natürlich vergessen habe, und wir sprechen jetzt schon so seit ein paar Minuten, ja, du bist hier bei Ostgays, also meine Besucher, Besucherinnen sind ja hier nicht ohne Grund da, ja, denn ich möchte auch immer so osteuropäische Perspektiven aus queerer Sicht hier mit reinnehmen. Deswegen werde ich dir jetzt auch einfach mal so die Frage stellen, die ich gerne, ja, eigentlich grundsätzlich immer hier stellen möchte, wenn ich es nicht vergesse, aber diesmal habe ich dran gedacht. Wo würdest du dich denn im queeren Spektrum verorten?
Ja, also ich würde mich tatsächlich als queer bezeichnen. Ich mag, dass dieser Begriff relativ weit gefasst ist, weil ja verschiedene andere Begriffe, da habe ich den Eindruck, die sind so von außen schon so stark abgegrenzt, dass irgendwie ja sehr viel Erklärung mit hinzugefügt werden müsste. Und bei queer habe ich das Gefühl, das kann ich selbst mit Inhalt füllen. Da kann ich selbst im Gespräch mit Leuten sagen, ich bin queer und das bedeutet dies und das für mich. Und ein Teil meines Queerseins ist irgendwie auch mein Geschlecht, mein Gender. Und da würde ich mich als nicht-binär trans verorten.
Wie, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine große Frage, ja, aber ich möchte die großen Fragen jetzt schon irgendwie abklappern, ja, dass man danach
Ja.
irgendwie, keine Ahnung, das auch schon hinter sich hat. Es geht ja hier auch darum, was die Identität, ja, die queere Identität mit einem selbst macht in Bezug auf die eigene Herkunft. Wenn du jetzt deine queere Identität mit deiner polnischen Herkunft in ein so irgendwie in ein Glas zusammenfüllen müsstest, ja, was kommen dir da für Gedanken auf? Wie ist das für dich? War es ein Thema, so
Ja,
das ist
ich
oder
glaube.
so, ist das ein Thema? Ist das ein Thema für dich? Vielleicht mal so gefragt. Ja.
Ja, also ich glaube, momentan ist es ein Thema für mich, dass ich diese Dinge irgendwie zusammenführe. Aber lange Zeit waren das separate Prozesse. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt des Ganzen ist auch, dass ich erst relativ spät quasi mein Queersein und mein Transsein verstanden habe. Ich mache das so ein bisschen damit, auch mit meiner Sozialisierung zu Hause, mit meinen Eltern verbinde ich das, wo es halt überhaupt keinen Raum gab, über solche Sachen zu sprechen, wo halt auch Queersein, Transsein abgewertet wurde und ich ja nicht so das Gefühl hatte, ich kann ich selbst sein. Ich weiß natürlich jetzt nicht im Nachhinein, ja, wie viel ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Da muss ich sagen, kann ich mich nicht wirklich erinnern. Aber ich weiß, dass es einfach so viele Kämpfe zu Hause gab, die jetzt nicht diese Themenbereiche betreffen, sondern so viele andere konservative, ja, Gedanken, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dass, ja, dass irgendwie der ganze Prozess gefühlt so lange gedauert hat, bis ich dann irgendwie angefangen habe, mich irgendwie mit meiner Sexualität zu beschäftigen, Dinge zuzulassen und auch zu sagen, hey, es ist okay und gut, wie du bist und erforsche das mal und schau, ja, was so dein Weg ist. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen wurde mir halt nicht zu Hause gegeben. Und viele andere Kids bekommen gesagt, so hey, du bist toll, wie du bist, irgendwie wir nehmen dich so, wie du bist und ja, das war bei mir nicht vorhanden und ich glaube, deshalb war mein ganzer Weg so verzögert und so ins Erwachsenenleben transportiert. Genau, und ich glaube, was halt jetzt so spannend ist für mich, ist durch diese ganzen Kontakte jetzt mit irgendwie verschiedenen Menschen aus diesen Post-Ost-Communities und auch mit der Situation in Polen, dass quasi mit der rechten Regierung, aber auch die ganzen Proteste von queeren Menschen so viel Sichtbarkeit auch für das Thema geschaffen wurde, denke ich mir dann jetzt so, wow, es gibt diese ganzen super spannenden, tollen Menschen, die jetzt quasi auf die Straße gehen, die ihren Aktivismus machen, die irgendwie sichtbar sind. Und ich mir denke, wow, ich möchte auch Teil des Ganzen sein. Und ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich auch einfach hingefahren und hätte mir gedacht, so, hey, ich bin dabei, weil irgendwie ist es auch mein Kampf, weil ich bin zwar jetzt hier in Deutschland, aber ich bin auch polnisch und ich möchte irgendwie Teil dieses Protestes und dieses Wandels sein. Und ich habe mich halt mehrmals erwischt, wie ich, wenn ich auf Social Media dann gesehen habe, was so bestimmte polnische Gruppen posten, dass ich mir dachte, so, oh, ich will hinfahren. Aber nein, es ist Corona.
Es
Ja.
ist sehr schön, das genau zu hören, weil es war ähnlich bei mir. Ich war tatsächlich zufälligerweise letztes Jahr, als Proteste waren in Katowice, bei meiner Familie da. Und das war so mein erster Protest, den ich da in Polen mitgemacht habe. Also queerer Protest, LGBTQ-Protest. Und ich erinnere mich wirklich noch, das war letztes Jahr, ich glaube so im August oder so. Und es war ein sehr krasses Gefühl, weil genau das, was du gerade erzählst, ja, von man sieht das online, man bekommt das aus Deutschland mit online, man denkt sich so, ey, ich bin doch Teil davon, also eigentlich muss ich doch auch da gerade stehen, so, weil ich sehe das, ich bezeichne das auch immer so als, ja, mit Privilegien hier in Deutschland auch zu wohnen. Es kommen so einige Aspekte einher, die vielleicht hier leichter sind im Alltag als in Polen. Das ist natürlich nur so eine Wahrnehmung von mir, das ist auch subjektiv gesehen, aber es gibt ja schon politisch schon recht krasse Unterschiede, wie mit queeren Menschen umgegangen wird in Deutschland und in Polen, ja, auch so öffentlich vor allem. Und ich war dann da in Katowice und ich kann mich daran erinnern, als allererstes, das war bei meiner Oma, Vaterseits, da waren auch meine Eltern, wir wohnen immer dort, wenn wir in Polen sind, zu Besuch. Und das war echt ein Ding, dass ich zu einem Protest wollte. Also nicht nur wegen Corona, sondern einfach generell ein Protest, ja, weil meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat da so ein sehr, ich glaube, so ein sehr filmisches Bild von im Kopf gehabt, sodass da alle Leute auf einen einprügeln, dass ich da verletzt werde oder so. Die Wahrheit ist, in Polen, also das ist immer möglich bei Protesten, dass sowas passiert. Ja, ich meine, ich weiß noch, ich bin da hingekommen, da war sehr viel Polizei, da waren auch Rechte, die da standen und gegen uns gewettert haben. Ja, also es war schon so ein Gefühl von Unruhe da. Und ich habe dann immer den Vergleich so mit Prides in Berlin oder in Köln, ja, wo das wirklich ein Spielplatz ist, würde ich mal sagen, wo das wirklich, wo du dich auch, keine Ahnung, es ist eher eine Party, so, das ist ja, wird ja auch immer mehr kritisiert in der Community hier in Deutschland, zu Recht. Und dort war es wirklich ein waschechter Protest. Also das war so notwendig, da zu sein. Und dieses Gefühl war wirklich, eine Mischung aus Angst, aber auch irgendwie stolz dort zu sein, weil ich habe mich da dann schon integriert gefühlt, auch wenn ich jetzt alleine da war. Und es ist echt so, genauso wie du sagst, man hat irgendwie das Gefühl, man muss da was machen. Und daran angeschlossen so die Frage, ja, ich weiß, dass wir im Vorgespräch hier zu der Folge haben wir genau auch so über Familie ein bisschen gesprochen und da kam irgendwann auch der Begriff Scham mit einher und dann haben wir auch von internalisiertem Antislawismus gesprochen. Meine erste Frage dazu wäre, wie kam das raus bei dir so in der Familie? Also du kannst so direkt sprechen, wie du möchtest, oder auch an der Oberfläche kratzen, das ist deine Entscheidung. Und hilft dir momentan diese Bewegung, die du online mitbekommst, so gegen diese Scham anzukämpfen, die man ja auch selbst internalisiert? Ich kenne das ja auch.
Ja, also ich meine, wie ich auch schon eben gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt voll in so einem neuen Emanzipationsprozess, weil, ja, ich muss sagen, in meiner Kindheit und Jugend habe ich mich wirklich dafür geschämt, polnisch zu sein. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir, what the fuck? Wie kann ich mich bitte damals geschämt haben dafür? Woher kam das? Und natürlich mache ich mir ja, schon seit langer Zeit auch darüber Gedanken, aber ich glaube, speziell auch jetzt, wo so viel auch gesprochen wird untereinander jetzt in der Post-Ost-Bubble, dass ich mir irgendwie denke, das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Zum einen denke ich, spielt die deutsche Gesellschaft natürlich eine Rolle, weil wahrscheinlich wurden halt antislawistische Vorurteile auf meine Eltern und auf mich projiziert. Die habe ich natürlich mitbekommen und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht kann ich das ja verstecken. Vielleicht kann ich so tun, als wäre ich ja gar nicht polnisch. Was natürlich auch nur möglich ist, wie du ja auch eben auch schon gesagt hattest, weil ich zum Beispiel keinen Akzent habe und ich sehe jetzt nicht in irgendeinem Sinne in Anführungsstrichen slawisch aus. Und unser Nachname wurde eingedeutscht. Es ist quasi nicht unbedingt sichtbar für andere Menschen, dass ich aus Polen komme. Aber natürlich, meine MitschülerInnen in der Schule wussten das natürlich. Und ja, und da gab es natürlich auch Witze also über polnische Menschen. Und ich denke nicht, dass es an einem vorbeigegangen ist und ich mir nichts daraus gemacht habe. Und eine ganz große andere Sache sind aber auch, glaube ich, meine Eltern, ja, die mir vermittelt haben, dass polnisch sein etwas ist, was ich nicht, ja, was ich nicht unbedingt groß raushängen lassen soll. Also zum Beispiel, wenn wir draußen unterwegs waren, im Bus, hieß es immer, wenn ich polnisch gesprochen habe, sprich leise oder sprich lieber Deutsch. Und als kleines Kind verstehst du das nicht, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, ich werde mir wahrscheinlich abgespeichert haben, Polnisch sprechen ist nicht gut. Es ist etwas, was man lieber leise macht, wofür man sich vielleicht schämen muss, dass wir halt nicht richtig deutsch sind. Und das macht natürlich was mit dem Kind. Also man lernt da quasi, ja, diese Herkunft, die man hat, zu leugnen. Und jetzt denke ich mir so, boah, wie schlimm ist das denn bitte, dass ich mit sowas irgendwie aufwachsen musste und dass das, also ich meine, es ist ja auch so, das ist auch ein Teil dieses Prozesses, den ich im Moment habe, dass ich auch angefangen habe zu verstehen, warum meine Eltern manche Dinge gemacht haben. Weil wenn man sich überlegt, wir sind halt 89 nach Deutschland gekommen und wenn man sich anguckt, wie Anfang der 90er es so viele rechtsextreme Anschläge gab auf Geflüchtetenunterkünfte, also ich meine diese ganzen Mölln, Hoyerswerda, Solingen, Rostock, also ich meine Eltern werden das wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ich weiß jetzt im Nachhinein natürlich nicht, ob sie das auf sich selbst bezogen haben, aber das war halt die Stimmung damals, dass wenn du quasi nicht deutsch warst, vielleicht Angst haben musstest, ermordet zu werden. Und dann denke ich mir so, ja, okay, wenn ich mir das irgendwie ein bisschen vorstelle, dann kann ich verstehen, dass meine Eltern ja, versucht haben, sich so gut wie möglich zu assimilieren. Und dass es quasi, ja, dass sie es uns auch einfach machen wollten. Einfacher, als sie es selbst hatten, weil sie beide halt einen starken Akzent haben. Und sie vielleicht wollten, dass ich quasi unsichtbar bleibe und in dieser deutschen Mainstream-Masse untergehe und nicht auffalle. Und das ist super traurig. Und das ist etwas, woran ich halt gerade voll arbeite, dass ich mich quasi sowohl fürs Polnischsein nicht schäme, aber auch nicht für so viele andere Sachen. Weil ich glaube, ja, da gab es einfach so viele verschiedene Aspekte, wo meine Eltern wollten, dass ich quasi Mainstream bin. Und das ist einfach nicht der Fall. Und ich versuche da jetzt eher so proaktiv einfach, ja, drauf loszugehen.
Gibt es, wenn du jetzt gerade davon sprichst, dass du wirklich gezielt versuchst, daran zu gehen, ja, und auch gegen diese Scham, gegen irgendwie diese internalisierten negativen Gefühle so entgegenzutreten, ja, was ich durchaus kenne. Also das ist, ich musste immer so, letztens habe ich wieder bei Instagram so einen Post gesehen, dass man nicht vergessen sollte, dass man als queere Person, ja, nach der, sage ich mal, ersten Pubertät sich nochmal neu findet. Dass dann wirklich wie so eine zweite Pubertät anfängt, weil man hat ja jahrelang eine andere Person gespielt. In dem Sinne, man hat ja sehr viel von sich unterdrückt. Und erst wenn man das Glück hat, ja, und sich sicher fühlt in einem Coming Out oder je nachdem, wie man es für sich bezeichnet, wie man für sich zu sich selbst steht, ja, dass man dann nochmal anfängt, sich selbst zu reflektieren, zu gucken, das, was du gerade so beschrieben hast. Kannst du dich an irgendeinen Schlüsselmoment erinnern bei dir, wo du so gemerkt hast, wow, ich glaube, es reicht jetzt. Also jetzt muss ich wirklich für mich selbst einstehen und stolz auf das sein, wer ich bin. Gab es so einen Moment bei dir oder war das eher so stufenartig?
Ich glaube, das war eher stufenartig. Also ich muss sagen, dass ich auch, was irgendwie so meine queere Identität angeht, einfach auch super Glück hatte, weil als ich irgendwie mehr zu mir selbst gekommen bin, hatte ich ein super tolles Umfeld, also was ich jetzt halt auch noch habe, wo ganz viele Menschen auch queer sind und trans und nicht binär. Und dann war es quasi, ja. Ich habe quasi gesehen, was irgendwie möglich ist und wie man bestimmte Dinge benennen kann. Und ja, das war so wertvoll für mich, dass ich da irgendwie ja nicht so ein quasi klassisches Coming Out hatte, sondern mehr so ein, ach, ich benutze jetzt übrigens diese Pronomen und das ist mein Name und ich bin nicht binär und also, ah, okay. Es war halt einfach kein Akt, weil alle irgendwie nicht in diese hetero-cis-normative Norm gepasst haben. Und ja, das fand ich einfach sehr entspannt. Ich hatte nicht diesen dramatischen Coming-out-Moment. Und
Gut für dich.
I'm sorry.
Also, ach, ich würde jetzt das bei mir gar nicht so sehr als dramatisch bezeichnen, obwohl das vielleicht für, also wenn ich das erzähle, für manche bestimmt dramatisch klingt, weil die Reaktion von meinen Eltern jetzt eher so, sag ich mal, ausgewogen bis negativ war. Aber wenn das einem selbst widerfährt, zumindest ist das bei mir so, dann sehe ich das irgendwie gar nicht so als Drama, sondern es war halt einfach so. Und wenn man, ich glaube, wenn man, je mehr man seine Eltern als Menschen versteht, und das sage ich jetzt genau auch aus Post-Ost-Perspektive, aus queerer, schwuler Perspektive, ja, dann da ist so, ich glaube, Groll, der da entstanden ist über die Jahre, der ist mittlerweile bei mir zumindest so runtergegangen, weil ich einfach die Biografie meiner Eltern mit der Zeit oder so für mich mehr selbst verstanden habe und woher das kommt. Weil das ist halt immer so was Trauriges, finde ich, oder irgendwie sowas, das passt immer zu dem Sprichwort, der die Klügere gibt nach. Ja, also wenn Menschen in deinem Umfeld oder in deiner Familie erstmal negativ darauf reagieren, ja, dass man sich outet oder nicht mal outet, sondern einfach nur davon spricht, nicht in cis-heteronormative Bilder zu passen, dann ist es immer so, woher kommt diese Negativität? Ja, also Leute werden ja, es gibt kein Handbuch dafür, wie man richtig reagieren soll, irgendwie. Es gibt kein Handbuch dafür, warum Homo, Transfeindlichkeit, generelle Queerfeindlichkeit halt fest geankert ist bei uns in der Gesellschaft und warum man eher positiv oder neutral dazu stehen sollte. Das fehlt halt in der Gesellschaft und deswegen, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Von unserer Seite habe ich immer das Gefühl, da kommt auch dann immer wieder so ein Verständnis für, okay, deine Reaktion war scheiße, aber irgendwie kann ich es verstehen, weil die Welt ist halt, wie sie ist. Die ist halt heteronormativ und man ist in diesem System gefangen und wir brechen halt da raus. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das nachvollziehen kannst, weil ich jetzt auch sehr lange gesprochen habe. Aber das ist irgendwie immer so ein Umkehrschluss von dem Ganzen, dass man irgendwie negative Reaktionen bekommt, aber gleichzeitig so denkt, okay, das hat auch seine Gründe. Zumindest war das
Ja.
bei mir in meiner Familie so. Ja.
Ja, das kann ich total verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das eben nicht ganz vollständig erzählt habe, aber quasi der Prozess, wo ich quasi dieses Inviting-in, Coming-out-Ding hatte, das bezog sich jetzt aber auch nur auf Freundinnenschaften. Weil zum Beispiel meine Eltern haben keine Ahnung, was für ein Mensch ich bin, wer ich bin. Aber ich denke mir, das gehört irgendwie auch zu dem Ganzen, dass wir halt selbst entscheiden, wer ist Teil unseres Lebens, wem erzähle ich das. Und es braucht nicht quasi ein Coming Out an jetzt alle Leute, die man irgendwie grob kennt, selbst wenn es die Familie ist. Wenn sie einen halt noch nie supportet haben, auch in anderen Themen nicht, dann ja, werde ich sie auch nicht in diesen Lebensbereich einweihen. Und das ist auch irgendwie voll mein Recht.
Das ist auch super wichtig, dass sich das auch selbst einzugestehen. Also erstens, man ist niemandem die eigene Identität schuldig oder auch eine Erklärung dafür. Ich glaube, das ist auch, das sollten, müssen wir auch, glaube ich, irgendwie so verbreiten. Ja, also, oder Unabhängig davon, du bist es niemandem schuldig, dich vor einer Person zu outen und zu sagen, hey, das bin ich. Das ist jedem so seine Entscheidung, das ist sehr subjektiv und da stehe ich total hinter dir auf jeden Fall. Jetzt trotzdem mal, weil dein Leben hat sich doch dann schon, wenn ich das mal so sagen darf, nach einem gewissen, du hast es gerade so schön gesagt, nach einem Inviting in, ja doch schon verändert. Ja, also man kann doch endlich, wow, man kann zu sich selbst stehen, ich kann mir das nur vorstellen, ja, aus einer Perspektive von einer cis-männlichen Person, ja, dass solche Sachen genau wie Pronomen, wie Inter-Trans-Debatten, die in der Gesellschaft auch gerade einhergehen, ja ein Selbst auch nochmal bewegen. Und was ich mir, da wollte ich genau gerne noch die Frage stellen. Es gibt ja immer wieder diese super nervigen Gespräche über um Gender-Sternchen und Sprache und was das ja mit einem macht und wie schlecht das ja alle sein soll. Also von gewissen Ecken, sage ich jetzt mal. Daher würde ich jetzt gerne mal den Raum hier nutzen und dich so fragen, jetzt für eine Person, für die das einfach relevant ist und Alltag ist, ne? Was würdest du denn so jemand, so einem Gender-Sternchen-Gegner sagen wollen oder so einer Gegnerin?
Ich glaube, ich würde einfach nicht mit denen reden. Also wirklich, weil ich finde, gerade in dem Bereich, wo jetzt auch letztens irgendwie das Selbstbestimmungsgesetz abgelehnt wurde, ich verhandle halt nicht meine Grundrechte. Also okay, das Gender-Sternchen oder Unterstrich ist jetzt nicht mein Grundrecht, aber es ist quasi so symbolisch ein Zeichen von, ja, wir denken Menschen mit und wir zeigen, dass wir existieren. Und also, dass nicht-binäre Menschen, Transpersonen, Inter, dass die existieren und dass wir die nicht ausschließen wollen. Und deshalb, wenn ich das sehe, bin ich einfach nur genervt. Und natürlich weiß ich, es gibt Menschen, die dazu auch, keine Ahnung, im Internet Sachen posten, die in irgendwelchen Talkshows sind und dazu sprechen. Und das ist super wichtig und auch toll, dass sie das machen. Aber mir fehlt dazu einfach die Kraft. Also ich denke mir, ich habe sowieso in so vielen verschiedenen Bereichen irgendwie meine Punkte, wo ich gestresst bin, wo ich mich mit irgendwas auseinandersetze. Ich kann jetzt nicht mit solchen quasi Basic-Dingen mich beschäftigen und mich aufregen. Sonst wäre ich den ganzen Tag einfach fertig. Und ich bin
Ja.
teilweise den ganzen Tag fertig, weil so viel Scheiß in der Welt passiert. Und deshalb, wenn irgendwer mit mir über das Gender-Sternchen diskutieren möchte, also dann sage ich ciao, weil ich habe da
Ja.
echt keinen Bock drauf.
Auch kann ich nur so unterschreiben. Ich finde, das ist immer so, dass auch die Personen, die auch immer das auch dagegen sprechen, ja. Also die
Ja, wer ist
Position, von
das?
denen sie
Ja.
sprechen, wer ist das? Das ist halt immer also so ganz so Kriterien, die ich auch selbst nicht verstehe, ja. Und ich habe ja auch im Journalismus gearbeitet, ja, oder mache das ja teilweise immer noch. Ich schreibe immer noch Texte beruflich. Und unabhängig, ob es jetzt ein Stern ist, was weiß ich, also diese Inklusion, ja, von Identität mit einzubeziehen in Text, das ist für mich mittlerweile schon so eine grundlegende Sache geworden, über also wenn das Leute stresst, ja, wenn die da irgendwie noch ein Zusatzzeichen schreiben müssen, dann, ich glaube, dann muss man generell noch mal an einem anderen Punkt so eine Diskussion anfangen, was eigentlich falsch läuft, würde ich jetzt mal
Total,
sagen.
total, weil ich meine, es ist so eine Gewöhnungssache. Also wenn Texte halt nicht gegendert sind, dann stolper ich quasi darüber und denke mir so, oh, was soll das denn? Das kann ich
Same.
ja kaum lesen. Und ja, diese ganzen Debatten, wenn Leute sagen so, oh, das ist neu für mich oder wir haben es ja immer schon anders gemacht, das sind einfach die schlechtesten Argumente. Also da gehe ich erst gar nicht drauf ein.
Ja, das kann ich nur sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Mal anders gefragt, also okay, in der deutschen Politik sieht das dann recht trocken aus, ja, was die Gleichberechtigung von Inter- und Transmenschen angeht. Aber wie würdest du das denn für dich sehen oder einordnen, so jetzt im Wandel der letzten Jahre, beispielsweise medial, siehst du da irgendwie einen Zuwachs an Visibilität von Inter- und Transperspektiven?
Also wenn ich halt überlege, was für Informationen es zum Beispiel gab, als ich jung war, und der Vergleich zu, was jetzt quasi verfügbar ist an Information, an Empowerment, an Sichtbarkeit, da denke ich mir so, wow, voll toll, dass jetzt irgendwie ja quasi junge Queers diesen Zugang haben zu all diesen Informationen, zu Menschen aus ihrer Stadt und da quasi ja.
Ich denke mir genau auch so, Ich lerne ja selbst viel über soziale Medien. Also für mich ist das echt so, manchmal werde ich dann noch aus manchen Ecken so belächelt für. Aber für mich hat sich Social Media mittlerweile schon zum Teil, je nachdem, welchen Kanälen man folgt, so als so eine Art auch ist so ein Bildungsstandort irgendwie auch aufgezeigt. Weil das sind echt tolle Menschen, die super tolle Bildungsarbeit leisten in
Voll.
sehr vielen Themen. Und gerade so was queere Thematiken angeht, hat man da nochmal so einen Zugang. Und das findet man teilweise in, ich sage jetzt mal so, in Zeitschriften oder Online-Blogs nicht unbedingt. Deswegen, ich denke, also für mich ist das schon selbstempowernd, ja, mehr Stimmen zu hören und mehr über Menschen auch subjektiv zu erfahren. Das finde ich immer so ganz interessant.
Genau, aber eigentlich, also ich meine, ich sehe diese ganzen positiven Entwicklungen, wenn ich das mit früher vergleiche, aber andererseits habe ich das Gefühl, es geht nicht schnell genug, weil ich meine, ich bin ja jetzt in dieser Gesellschaft und ich möchte jetzt eigentlich meinen Geschlechtseintrag ändern und meinen Namen ändern und kann es halt nicht. Weil ich vor dem Gesetz habe ich dieses Recht einfach nicht. Stattdessen werde ich halt in Behörden, in verschiedenen Institutionen, im Alltag die ganze Zeit diskriminiert, weil mir diese, ja, diese Rechte fehlen. Und da denke ich mir so, es geht mir einfach nicht schnell genug und bin da frustriert, was auch irgendwie das Selbstbestimmungsgesetz angeht, dass das abgelehnt wurde, weil es einen wirklichen Fortschritt bedeutet hätte. Für so viele Menschen, die quasi pathologisiert werden durch das TSG. Und ja, ich muss sagen, ich war nicht überrascht, aber ich war trotzdem enttäuscht, weil es hätte wirklich für viele Menschen so viel bedeutet, auch quasi an, ja, an Selbstbestimmung, an Lebensqualität. Und da bin ich einfach ja, wütend, sauer. Ja.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du auch diese Gedanken teilst. Ich finde das auch so wirklich wichtig zu hören, ne? Weil ich merke das ja selbst an mir. Ja, also ich meine jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ja, man muss sich vorstellen, dass nicht jeder das Recht hat, sich wirklich amtlich so zu nennen, wie man möchte. Das muss man sich einfach mal vorstellen, ja. Und deswegen ist es so ganz wichtig, genau Stimmen zu hören und das auch lauter werden zu lassen. Ich denke mir auch immer so, weißt du, als die Ehe für alle in Anführungszeichen, ja, da durchgekommen ist, was ja auch so eine lange Debatte war, was da alles geschoben wurde, nur um ein weiteres Mittel des Patriarchats ja quasi auch für homosexuelle Menschen, sag ich mal, irgendwie so in Stein zu meißeln.
Ja.
Dafür wird es bestimmt auch wieder Hate geben, ja, weil ich bin da so kritisch mit all diesen Sachen. Aber es ist so, wenn man sich halt vorstellt, wo Deutschland, um es mal hier auf nationaler Ebene zu lassen, ja, da steht, dass es ist. Also mir fehlen dann so im Punkt auch einfach die Worte, weil ich mir denke, alter Leute, versucht doch einfach mal ein bisschen Empathie zu zeigen. Empathie und ein bisschen Verständnis über den eigenen Tellerrand hinwegzuschauen. Ist das denn so schwer? Das
Ja.
ist, glaube ich, so die große Frage. Ist das denn so schwer, Leute?
Ja, total. Und ich meine, ich habe das Gefühl, wir können quasi auch darüber sprechen, wie die Situation in Polen ist und kritisieren, wie es da im Moment ist. Aber ich habe auch oft bei diesen ganzen Diskussionen auch die Angst, dass es quasi instrumentalisiert wird von Leuten, die sagen, guckt euch mal den Osten an und wie da die Rechte sind. Und das ist halt total dieses Ding von halt auch so diesen antislawistischen Vorurteilen, so der Osten als irgendwie rückständiges Gebiet. Und da denke ich mir so, schaut nach, also die Leute, die da groß aufschreien, aber dann quasi in Deutschland nichts machen und quasi nicht zu den Leuten, die hier quasi für ihre Rechte kämpfen stehen. Und da denke ich mir so, dann kannst du dir diesen Aktivismus sparen, wenn dein Aktivismus nur darin besteht, quasi Polen zu kritisieren, was natürlich vollkommen legitim ist, aber wenn das ist, nur das war, dann würde ich sagen, dann halt lieber die Fresse.
Das ist halt immer dieser Vergleich, ne? Weil man zieht bei dieser Polen, ich sage jetzt mal Polenkritik ja, was LGBTQ-Rechte angeht, immer diesen Vergleich von wir im Westen sind ja. Und das ist die Problematik, ja. Also ironischerweise, ich belege jetzt gerade einen Kurs bei mir im Studium, ja, wo wir wirklich aber eher so aus anti-schwarzer rassistischer Sicht Texte bearbeiten. Und das was ich bisher gelernt habe und immer mehr verstehe, so ja, was jetzt so in meinen Kopf kommt und was ich auch einfach begreife, ist, dass das ja alles immer noch so krasse koloniale Strukturen auch hat, ne, und vorweist, dass man wirklich unter anderem den Osten als vormodern bezeichnet und den als rückständig bezeichnet, ja, ohne auf das eigene Bild im Land zu gucken. Und das ist wirklich super wichtig. Also ja, klar, natürlich sollen wir an stellenweise ja zum Beispiel Polen kritisieren, weil da ist es teilweise, geht es den Leuten da schlechter, den queeren Leuten. Gleichzeitig möchte ich aber dann immer den Punkt reinbringen, ja, klar, stimmt, aber ein Coming Out, vermutlich in einem Dorf in Bayern, ist auch nicht das Leichteste. Also das muss man genau,
Ja.
weil ich glaube, das schreibt sich dann Deutschland immer gleich so auf die Fahne. Bei
Total.
uns ist das ja alles einfach. Nee, die Person, die das sagt, soll sich gerne mal andere Podcasts anhören, wo Leute sprechen, ja, wo das einfach total der Gegensatz ist. Das ist so immer
Ja.
auch hier dieses binäre Bild, Westen, alles modern und was weiß ich, und dann gehen wir hier in den Osten, es ist alles scheiße. Das untergräbt so viel Kampfgeist von den Ländern selbst.
Total.
Großes Thema.
Ja.
Großes, großes Thema. Das könnten wir jetzt auch wirklich in dieser Folge gar nicht so komplett durchsprechen. Die Zeit schreitet voran und ich wollte aber gerne noch eine Sache mit dir besprechen, denn Noah, es ist Juni und es ist Pride Month. Ja,
Ja.
ich habe ja immer das Gefühl, und ich werde dich gleich dazu befragen, eine Pride Month ist ja generell so, okay, es ist gerade laut, ja, man sieht wieder all diese großen Marken mit ihren Regenbogenfähnchen, mit ihren Farben, ja, dann da drauf gleich wieder irgendein Artikel, wo genau diese Marken angegriffen werden, weil sie irgendwie auch Anti-LGBTQ-Projekte sponsern und so, passiert ja alles, ne? Es ist dann immer so ein Ding, je mehr ich mich so in der Community bewegt habe, je mehr man liest, je mehr man irgendwie schaut, desto mehr merkt man, Pride Month hatte eigentlich ursprünglich so eine politische Bedeutung und wird jetzt teilweise so kommerzialisiert. Und deswegen auch die Frage heute noch an dich, Noah, was bedeutet für dich eigentlich der Pride Month?
Ja, ich muss sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu diesen Grumpy Queers, die genau das alles nämlich kritisieren und sich denken so, ja, jetzt holt ihr eure Flaggen raus und jetzt macht ihr dies und das, aber wo seid ihr quasi die anderen 11 Monate des Jahres und wie behandelt ihr wirklich eure Mitarbeitenden, die quasi ja, LGBTIQ sind? Und genau, ich bin eigentlich oft genervt, muss ich sagen. Und besonders was auch irgendwie so CSD angeht, hast du ja auch schon erwähnt, es ist irgendwie so eine große Party und die Stände, die es gibt, da findest du die Polizei, die Bundeswehr, Parteien, die zum Beispiel jetzt gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt haben. Und da denke ich mir so, verpisst euch,
Ihr
ihr
seid
habt,
nicht eingeladen. Ihr
ja,
seid nicht eingeladen.
ja.
So,
Und
ja.
das ist einfach so schlimm und das pisst mich so an, dass ich überhaupt keinen Bock habe, da halt teilzunehmen, weil ich mich dann die ganze Zeit nur aufrege. Und genau, ich glaube, so dieses ganze Rainbow Capitalism, ich verstehe, dass die CSDs sich so finanzieren, dass die quasi sagen, okay, diese Unternehmen sponsern uns, deshalb können wir hier diese Band einladen, diese Bühne aufbauen. Ich verstehe, warum. Aber ich mag es halt überhaupt nicht. Und dann hätte ich halt lieber quasi dieses Gefühl von, man hat hier wirklich einen Protestmarsch. Und deshalb, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich auch nicht hinfahren, aber ich stelle mir vor, dass quasi dieses Jahr die Prides in Polen einfach einen anderen Charakter haben als das, was ich hier aus Deutschland kenne. Dass es da nämlich mehr irgendwie um Protest, um Demo geht und um Rechte. Und nicht das Ganze irgendwie so eine große Techno-Party ist mit der Polizei. Also, ja.
Ja, das ist wirklich immer so ein Zwiespalt irgendwie, ne? Weil von einer Seite muss ich sagen, wenn ich dann mal manchmal, okay, ich glaube, ich war sogar, seit ich in Berlin wohne, nur zweimal auf dem CSD, weil ich war entweder nie da, ich war in Polen gerade, lustigerweise, oder ich war bei meinen Eltern in der Heimat und ich habe das bisher so, glaube ich, so zweimal mitgemacht oder so. Und natürlich es war irgendwo was cool, ja, sage ich jetzt mal so, weil natürlich so laute Musik und Popmusik läuft und alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich ein Sucker für Popmusik bin. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm bei mir.
Okay.
Und das läuft dann auch so. Gleichzeitig habe ich dann immer so, mein Freund war auch einmal dabei, hat das auch so gemeint, so wow, also die Stadt ist danach halt auch eine Müllhalde. Also auch dieser, sagen wir mal wirklich, diese ökologische Fußnote, die da komplett fehlt, wegen sowas gerade so in Berlin. Und dann kommt eben genauso der Vergleich mit jetzt Nachbarländern wie jetzt Polen, ja, wo diese Prides so eine ganz andere Bedeutung haben, wo jetzt irgendwie, ich weiß es gar nicht, waren es jetzt 8 oder so, die jetzt stattfinden in Polen dieses Jahr, irgendwie, es ist eine sehr kleine Anzahl auf jeden Fall. Und so, diese Parallele, auch wieder ein Grund, warum dieser ganze Podcast hier stattfindet, weil diese Parallele mich manchmal so verrückt macht, ja, wenn
Ja.
ich mir vorstelle, so wirklich so ein paar Stunden weiter, Frankfurt, Subice, Pride, wirklich so ein total politischer Akt, ja, der aus den da hochgehoben wurde, konträr zu Berlin, wo eher diskutiert wird, ob Leute mit ihren Kings dabei sein sollen. Meiner Ansicht nach sollen sie, weil es ist auch, alle haben da ihr Recht, ne?
Natürlich.
Klar, aber so, also dieser Zwiespalt, der macht mich dann auch manchmal schon fertig, weil diese beiden Welten irgendwie bei uns existieren, in unserem so Gemütsstand.
Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie auf dem CSD war und auch nie Spaß hatte. Also das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich muss quasi eher von anderen Leuten motiviert werden. So, hey, komm,
Ja.
lass uns mal dahin gehen. Oder insbesondere, wenn es quasi eher so alternative, eher linkere CSDs gibt. Und dann habe ich auch mal Spaß gehabt. Ich gebe es zu. Genau, aber. Ja, es ist halt überschattet von diesen ganzen Sachen, die mich stören. Und das macht es mir halt auch schwer, genau, da irgendwie teilzunehmen. Und ich habe, ja, aber ich habe auch nicht mal groß das Bedürfnis, weil ich mir denke, mein Umfeld ist auch so queer und trans. Ich habe das das ganze Jahr. Und
Ja.
ich verstecke das auch nicht. Und ich, ja, ich feiere das quasi jeden Tag.
Genau, das ist so schön, dass du das jetzt auch noch so zum Schluss gesagt hast, weil es sollte auch nicht wirklich Pride Month sein, es ist wirklich Pride Year, also es ist wirklich
Yes.
24/7. Ich meine, gehen wir da raus und stehen auch zu uns, ja, also wenn man es möchte, wenn man das
Ja.
will, das ist ja auch die Entscheidung von jeder Person für sich, aber Pride Month, also so, keine Ahnung, stolz zu sein und zu sich selbst zu stehen, ist halt kein Ding, das nur im Juni passiert, sondern wir machen das halt wirklich so unser Leben lang, wenn wir uns dafür entscheiden.
Ja, voll.
Noah, eine finale Frage noch zum Schluss. Was würdest du dir für die queere Community wünschen? Vielleicht auf Polen bezogen, vielleicht auch nicht nur auf Polen bezogen. Was sind deine Gedanken?
Also ich glaube, ich würde das auch gar nicht so unterscheiden, was ich mir quasi für die polnischen Menschen wünsche, weil ich glaube, weltweit wünsche ich mir für alle queeren Menschen, dass sie quasi rechtliche Anerkennung bekommen, den Zugang irgendwie zum Gesundheitssystem, keine Diskriminierung, Teilhabe und Sichtbarkeit. Also ich glaube, da ist quasi das nicht begrenzt irgendwie auf Polen, das wünsche ich mir für Menschen in Deutschland genauso. Und ja, glaube
Vielen,
so.
vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, Noah, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Die dritte Folge Ostgays ist quasi so im
Oh,
Kasten. Ich kann es
wow.
kaum glauben.
Ja, danke dir. Es war so schön, mit dir zu reden und ich finde es so wichtig, dass es jetzt gerade so viel Austausch gibt und dass wir darüber sprechen, wie es uns irgendwie geht, dass wir unseren Weg quasi gefunden haben, über Instagram. Das ist schön.
Ja, ich kann das nur so zurückgeben. Also nochmal vielen, vielen Dank nur für deine Zeit. Und apropos Instagram, an alle ZuhörerInnen da draußen, folgt Ostgays auf Instagram @ost.gays. Followed, liked auch gerne auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, entweder Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Bewertet, lasst eine Kritik da. Mich würde es freuen, von euch zu hören. Und ja, bis dahin, bleibt stolz, bleibt queer. Und betrachtet die Dinge mit dem Ostgaze.